Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Schutzraum-Podcasts. In der letzten Episode habe ich mit Verena Holler, sie ist Juristin und Gründerin des Vereins Smarter Start ab 14, gesprochen. Ihr Verein unterstützt deutschlandweit Elterninitiativen, dass ein Bewusstsein für einen Start mit dem Smartphone erst ab 14 Jahren geschaffen wird und soziale Netzwerke noch später erst zugelassen werden. Das heißt nicht, dass digitale Medien verboten sind, sondern einerseits, dass mit diesen Medien bewusster und gelernter umgegangen wird und auf der anderen Seite besonders die Entwicklung der Kinder, ich nenne es immer durch normales Kind sein dürfen, wie zum Beispiel mit Spielen, Lernen, Denken, Bewegen, gefördert wird. Dass eben alle kognitiven, sozialen, emotionalen, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten gleichermaßen gefördert werden. Zu dieser Haltung gehören auch noch weitere Aspekte wie Rechtssicherheit im Umgang mit dem Smartphone oder auch Hilfen und Aufklärung über weitere Gefahren und Risiken, die Kinder und Jugendliche betreffen können. Das finde ich total wichtig und ich kann das nur unterstützen. Heute, das finde ich total super, beleuchten wir das, was die Kinder und Jugendlichen zum Teil durchmachen, noch aus einer anderen Sicht. Und es geht vor allem darum, wie wir Eltern unsere Kinder schützen können. Ich habe heute einen frisch gebackenen Buchautor zu Gast. Es ist Daniel Wolf. Daniel ist Digitaltrainer im Raum München und hat in seinen Schulungen und Workshops, das finde ich faszinierend, schon über 100.000 Kinder und Jugendliche und zigtausend Eltern erreicht. Und er hat vor circa 2 Wochen sein neues Buch Allein mit dem Handy, so schützen wir unsere Kinder, herausgebracht. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in unserem Studio bist. Und was ich noch hinzufügen muss, nicht nur herzlich willkommen, sondern auch herzlichen Glückwunsch. Gestern Abend hast du die Nachricht bekommen, dass du Spiegel-Bestseller geworden bist mit deinem Buch nach so kurzer Zeit. Ich finde es faszinierend, ich finde es super. Und es zeigt, wie du mit deinem Buch ins Schwarze getroffen hast, dass du so viele Eltern erreichst, so viele Leserinnen und Leser in so kurzer Zeit erreicht hast. Und dazu gratuliere ich dir sehr, sehr herzlich.
Vielen, vielen Dank. Ich bin auch noch ganz geflasht, ehrlich gesagt. Es ist noch so frisch. Das muss ich erst mal setzen. Und ja, ich freue mich. Aber natürlich vor allem deshalb, weil es ganz, ganz viele Menschen da draußen zu geben scheint, die eben viel mehr darüber wissen wollen, was Kinder im Internet so erleben. Und das ist besonders gut, weil dann können sie viel besser einschätzen, wann zum Beispiel man ein erstes Smartphone überhaupt irgendwie seinem Kind überantworten könnte und vor allem, wie man sich selbst darauf vorbereitet. Mhm. Und von dem her freue ich mich auch außerordentlich, dass ich hier sein darf und auch Verena Holler nachfolgen darf, denn auch ihre Arbeit schätze ich sehr.
Das ist doch super. Ich habe das Buch gelesen. Ich bin jetzt nicht so der Schnellleser, aber ich habe es trotzdem innerhalb der letzten 4 Tage durchgelesen. Ich finde es super. Es ist genau die richtige Anleitung, genau das richtige, ich sag mal so, Rezeptbuch für uns Eltern, wie wir unsere Kinder gut und sicher an die Hand nehmen können. Und das Schöne ist ja, was ich total begeistert finde, ist, mit welchem Enthusiasmus du jeden Tag sozusagen auch in die Schulen gehst, was du dort beschreibst, wie du mit den Kindern umgehst und natürlich auch, was du sozusagen mitnimmst. Ne? Also welche Erkenntnisse du mitnimmst und in dem Buch schilderst. Ich finde es zum Teil natürlich auch sehr erschreckend, was du so erlebst, was die Kinder zum Teil schildern und wichtig aber trotzdem halt für alle Eltern zu wissen, was eben so draußen in der Welt wirklich los ist, was uns vielleicht gar nicht so vermittelt wird. Vorab aber nochmal, Daniel, erzähl uns ruhig ganz kurz was über dich. Was macht ein Digitaltrainer und vielleicht auch, was hat dich bewogen, das Buch zu schreiben?
Ja, ein Digitaltrainer geht von Schule zu Schule, meistens 1 oder 2 Tage an einer Schule und spricht dort am Vormittag mit Schülerinnen und Schülern, Nachmittag gerne mit den Lehrkräften, das ist nicht immer, aber so ungefähr die Hälfte der Schulen buchen eine Lehrerfortbildung dazu und dann abends immer der wichtigste Vortrag unter uns gesagt, der Elternvortrag. Und das bewirkt Folgendes. Wir können in der Früh den Kindern sagen, hör zu, heute Abend werden wir euren Eltern Folgendes sagen, damit wir wollen maximale Transparenz, weil sich herausgestellt hat, das Wichtigste, was uns in den Familien zu Hause fehlt in Sachen Smartphones, ist einfach Vertrauen untereinander. Und die kuriose Geschichte dabei ist, habe ich selbst als Vater merken müssen, viele Eltern denken, weil sie ihren Kindern vertrauen, würde es umgekehrt genauso sein. Und das ist, sagen wir mal, eine Prämisse, die in der Wahrheit eben oft enttäuscht wird, sagen wir es mal so. Oder ich würde sogar sagen, bei Smartphones immer früher oder später. Und deshalb haben wir uns das so ausgedacht, dass wir eine Schule komplett quasi ins Schwingen bringen zu diesem einen Thema. Und das funktioniert offensichtlich ganz, ganz hervorragend. Ich bin auch gar nicht mehr alleine, wir sind inzwischen ein kleines Team. Und ja, das ist das, was ich mache. Und weil ich inzwischen an, ja, jetzt gehe ich auf so zwischen 450 und 500 Schulen zu. An manchen war ich aber schon so 6, 7 Mal jetzt, weil ich das seit 8 Jahren mache. Deshalb kann ich ziemlich genau sagen, was an vielen Schulen gut läuft und was nicht. Und ich kann auch ziemlich genau, ich kriege natürlich sehr, sehr viel mit, so Geschichten. Ja? Und ich sehe mich als Vermittler von Perspektiven. Ja, also wenn man es ganz kurz machen will, erzähle ich eigentlich den Eltern am Abend, was ihre eigenen Kinder am Vormittag erzählt haben, nur natürlich anonym. Damit die ohne Strafe mir überhaupt was erzählen, sage ich denen von vornherein, hört zu, ich bin kein Polizist, ich bin auch keine Lehrkraft und auch nicht euer Papa. Das heißt, heute wird dieser Workshop richtig spannend, wenn wir über all die Dinge reden, die Erwachsene normalerweise nicht wissen. Und das interessiert die Kinder auch sehr, sehr stark, weil das ist ja sofort da irgendwie Feuer drin. Und ich fange dann so an mit so ganz leichten Fragen, wie zum Beispiel, wer von euch weiß denn die Smartphone, also die PIN-Nummer vom Smartphone seiner Eltern?
Oha, das ist bestimmt sehr spannend.
Ja, da melden sich 80% der Kinder durch die Bank. Und dann lachen alle und schon ist das Eis ein bisschen gebrochen. Und dann kommt noch die Frage hinterher, na okay, danke schön, aber wer weiß denn die PIN-Nummer vom Smartphone seiner Eltern, ohne dass die das wissen? Und dann schauen sich die Kinder erstmal gegenseitig um in die Augen, wenn sie dann merken, oh, da gibt es noch jemand, der sich traut, sich zu melden. Und plötzlich meldet sich die Hälfte der Kinder. Und dann wird allen gleichzeitig klar, und den Lehrern auch hinten, dass es da was gibt. Ja? Dass es da dieses große Paralleluniversum gibt, das die Kinder sehr, sehr gut kennen und ihre eigenen Eltern aber nicht. Und sobald ich es dann geschafft habe, dass die Kinder anfangen zu erzählen, ist es sowieso, dann brauche ich im Prinzip nur noch zuhören. Die armen Lehrkräfte fallen hinten regelmäßig nahezu vom Stuhl und erfahren auch dann nebenher, kleiner Nebeneffekt, warum viele Kinder tagsüber einfach viel zu müde sind, um überhaupt irgendwas zu lernen oder fahrig oder aggressiv, weil sie einfach nicht geschlafen haben. Weil das ist auch eine der ersten Entdeckungen, die ich machen musste, dass ich misstraue allen offiziellen Statistiken ein bisschen, weil die mehr als die Hälfte der Kinder in nahezu allen Schulen, an denen ich war bis jetzt, darf das Smartphone mit ins Bett nehmen.
Okay.
Und ja, das ist wirklich unglaublich. Da gibt es ganz offizielle Statistiken. Es steht sogar in der Gym-Studie drin. Mhm. Ja, da steht die letzte, die ich kenne, 54%. Ja, ja. Wissenschaftlich ausgewertet. Aber das wiederum bedeutet, dass ich dann annehmen muss, dass die Zahlen für die Nutzungsdauer vielleicht ein bisschen untertrieben sind. Weil wenn man die Kinder zum Reden bringt und auch erst recht Jugendliche, was die nachts für Zeiten hinlegen. Also wenn ich einfach frage, wer von euch war schon mal, was weiß ich, abends um 10 noch ein bisschen im Internet, da ist die typische Antwort, ja, also jeder, logisch, klar, was ist das für eine blöde Frage. Ja? Mhm. Dann steigere ich es ein bisschen und sage, ah, wie schaut es denn aus Mitternacht? Obwohl am nächsten Tag Schule ist. Und dann variiert es natürlich je nach Jahrgangsstufe, aber sogar in den dritten Klassen, in den dritten, die sind 8, 9 Jahre alt, melden sich dann, was weiß ich, ein Drittel der Klasse um Mitternacht noch. Aha. Und dann frage ich, okay, wie schaut es dann aus um 3 Uhr morgens? Und bitte, ich sage noch 1000 Mal dazu, bitte nur melden, wenn es stimmt, weil sonst macht es keinen. Also so nicht, bitte nicht melden, weil ihr cool sein wollt, das bringt niemand was. Und dann melden sich um 3 Uhr morgens auch welche. Und dann dämmert den Lehrkräften auch. Oh Gott, um Gottes Willen, darüber hätten wir nie gesprochen, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ich hätte niemals mich diese Frage überhaupt stellen getraut, weil es außerhalb meiner Vorstellungskraft ist, dass das möglich ist. Und dann lasse ich die Kinder aber erzählen als nächstes, ja, welche Apps benutzt ihr denn in so einer Nacht? Typischerweise, wenn ihr da so dranhängt. Und dann kommen immer dieselben 6, 7. Mhm. Egal, wo ich bin. Es sind also YouTube Shorts. Dann natürlich WhatsApp, wenn schon ein Klassenchat existiert. Dann auch sehr, sehr wichtig, immer Spiele. Also zum Beispiel sehr, sehr beliebt momentan Brawl Stars, ganz, ganz weit oben. Oder auch manche schmuggeln tatsächlich die Nintendo Switch mit ins Bett und da wird mal ein bisschen Fortnite gezockt. Manchmal Minecraft, bei den Mädchen allerdings sehr stark Roblox und dann natürlich noch TikTok, auch ebenfalls immer in jeder Aufzählung mit dabei und dann noch Instagram-Snapchat, je nach Schule. An manchen Schulen ist Instagram stärker, an manchen ist Snapchat stärker. So, das sind so die Haupt-Apps, die eigentlich in solchen Nächten benutzt werden. Und weil die Kinder dann selbst das so konkretisieren, fangen die Lehrkräfte hinten an, das tatsächlich zu glauben. Ja? Und dann kommt die Frage, die ich bis vor kurzem noch nicht in meinem Repertoire hatte, weil ich auch nicht glauben konnte, dass es stimmt, nämlich, hey, wem von euch ist es denn schon mal so gegangen, dass ihr seid nachts im Bett, dann tut ihr mal wieder ein bisschen aufwachen, dann vielleicht wieder ein bisschen schlafen. Aber in dem Moment, wo ihr gerade wieder dran seid, klingelt entweder der Wecker oder eure Mama ruft euch zum Frühstück und ihr merkt, oh Gott, jetzt habe ich tatsächlich die ganze Nacht nicht richtig geschlafen und muss in die Schule. Und da ist es dann schon so, da schauen sich die Kandidaten, die vorher schon sich bei 3 Uhr nachts noch so richtig gebrüstet haben, ja, ich logisch und du auch, Lukas, gestern Nacht, haha, die schauen sich dann schon an, weil dann wissen sie auch nicht, ob sie, wenn sie das jetzt zugeben, ob das nicht doch die Lehrerin irgendwie, und dann melden sie sich trotzdem noch.
Mhm. Den Eindruck habe ich auch, es gibt so spezielle Kandidaten, die kann man schon erkennen manchmal.
Die kann man erkennen, ja, man kann es erkennen. Ich habe auch manchmal, wenn wir zu zweit irgendwo sind oder eine Lehrkraft vorher für ein Vorgespräch da ist, sage ich immer, schauen Sie mal, ich werde nachher 2 Fragen stellen und dann werden sich dieselben, da werden dieselben Leute die Hand heben. Und die 2 Fragen sind ganz einfach, wer von euch hat schon ein eigenes Smartphone? Und zweitens, wer darf es mit ins Bett nehmen? Und dann noch, muss man dazu sagen, kommt noch eine dritte, die in diesen Fragenkreis mit reinspielt. Wer von euch hat schon mal im Internet was gesehen, was so krass war, dass er nicht mehr schlafen konnte? Und dann melden sich dann in aller Regel auch wieder die gleichen. Und auch äußerlich, man kann bei Kindern, die ein Smartphone ins Bett nehmen, relativ gut vorhersehen, also einfach vom Aussehen her. Man kann es Kindern ansehen, weil sie haben schwarze Augenringe und reagieren vor allem bei Themen, bei denen Kinder, die jetzt nicht so extrem Internet erfahren sind, noch die Augen weit öffnen. Völlig abgeklärt.
Ja,
völlig
oder, abgeklärt. Ja, genau das. Oder manchmal erlebe ich es eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Spiele anspricht, eher vielleicht auch Spiele, die vielleicht eher für Erwachsene sind oder ähnliches, dann ist plötzlich ein Leuchten in den Augen bei den Kindern, wo ich auch manchmal immer denke, okay, ihr seid meine Zocker-Community, euch kann ich zu allen Spielen ansprechen sozusagen, obwohl sie erst in der 5. oder 6. Klasse sind. Das ist ja manchmal schon echt erstaunlich, ja. Genau. Ja, vielleicht noch kurz zur Information an die Hörerinnen und Hörer. Du hattest jetzt eben die Gym-Studie angesprochen. Es gibt die Gym-Studie, da wird das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen untersucht und es gibt auch die KIM-Studie, wo eben nicht Jugendliche, also Kinder, meistens im Grundschulalter sozusagen befragt werden und wo es dann eben auch Statistiken über das Mediennutzungsverhalten eben gibt, das nur zur Information.
Eigentlich natürlich lese ich, wie alle anderen, all diese Studien immer, wenn sie rauskommen. Mhm. Und egal, wie oft sie rauskommt, die Gym-Studie ist vor allem deshalb gut, weil es sie seit 25 Jahren gibt.
Ganz genau,
und
ja.
Und daran lassen sich gut Trends erkennen. Das ist einfach von dem her einer der besten und auch groß genug, mit groß genug Zielgruppe und so weiter. Finde ich eine ganz, ganz tolle Erhebung.
Ja, es gibt auch noch weitere gute Studien. So zum Beispiel hat die DRK letztens wieder eine gute Studie rausgebracht, auch mit erschreckenden Kennzahlen. Zum Beispiel, wo Jugendliche zwischen 12 und 17 über 200 Minuten am Tag nur allein am Smartphone verbringen. Da ist das Zocken an der Konsole noch gar nicht dabei. Wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, wie viel Zeit dabei drauf geht. Und was hat dich konkret bewegt? Du hast ja ganz viele Erfahrungen jetzt mit den Kindern und Jugendlichen gemacht und auch natürlich mit vielen, vielen Eltern. Was hat dich bewegt, ein Buch zu schreiben?
Silke Müller.
Okay.
als das Buch von Silke Müller rauskam.
Also vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Silke Müller ist Schuldirektorin und hat inzwischen 2 Bücher geschrieben. Und das erste Buch war Wir verlieren unsere Kinder. Und ich glaube, da hat sie sehr stark auch über die Situation in den Schulen berichtet, was die Kinder alles durchleben, durchmachen und ähnliches. Sehr lesenswertes Buch, sehr interessant und genau, dass ihr das einfach wisst.
Genau. Und zwar war es so, ich hatte, bevor dieses Buch von Silke Müller auf den Markt kam, auch schon Angebote von Verlagen, wo einfach Menschen aus Verlagen mich mal irgendwo gehört hatten und dann gesagt haben, mein Gott, das ist ja so interessant, wollen Sie nicht mehr was schreiben? Und damals war ich aber noch im Aufbau mit meiner Selbstständigkeit und es schien mir auch ein unglaublich großer Aufwand. Und ich habe dann, als das Buch von Silke Müller rauskam, haben alle Menschen mich wirklich torpediert, haben sie gefragt, warum hast du das nicht geschrieben? Dann Ja, habe ich mir irgendwie so gedacht, naja, Silke Müller ist Schulleiterin, sie kennt die Geschichten einer Schule. Ich kenne die Geschichten von über 400 Schulen. Ich glaube, dass es auch obendrein eine weitere gute Perspektive ist. Und wenn wir uns ergänzen da, ja, dann ist es bestimmt vielleicht eine hilfreiche Sache für die viele Eltern da draußen. Und dann, wie es manchmal eben so ist, eine Kindergarten von Freundin von mir arbeitet in einem Verlag und hat dann irgendwie alles in die Wege geleitet. Manchmal ist es so. Manchmal ist es einfach Schicksal. Es ist dann so passiert und ich hab das Ganze in Rekordzeit geschrieben, also in nicht mal 3 Monaten. Über 300 Seiten. Aber ich wusste ja alles schon. Ich habe vorher mir ein paar Monate gedacht, was ich da wohl schreiben werde. Habe dann auch ein bisschen genauer hingehört, um mir bestimmte Sachen zu merken, die eben so passieren. Habe mir manchmal ein paar Notizen gemacht, wenn ich aus einem Digitaltag, so nennen wir unsere Veranstaltungen, rausgekommen bin. Und geschrieben war es dann sehr schnell. Und ich habe teilweise ein Kapitel in einem Zug geschrieben, wirklich. Und habe aber auch, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, wirklich mir die Seele vom Leib geschrieben. Da sind Kapitel drin, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ich habe wirklich eine Träne verdrückt. Weil mir das so nahe geht ab und zu. Und die Kinder, das muss man auch sagen, wenn man eben so jahrelang das macht und immer wieder erzählen Kinder so im kleinen Kreis plötzlich Unglaubliches. Also Bestürzendes. Und man hat das Gefühl, oh Gott, dieses arme Kind wurde offensichtlich eben alleine gelassen und in einer Situation, in der man das niemals tun sollte. Und die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist ja, dass Kinder so gerne schweigen, wenn ihnen was Schlimmes passiert, weil sie dann eben sich große Sorgen darüber machen, was bei einer quasi Information an die Eltern denn wirklich jetzt passieren würde. Und das ist ein Aspekt, den habe ich selbst als Vater maßlos unterschätzt. Und ich habe dann mir gedacht, ich kann vielleicht mithelfen. Also bei mir ist so, ich habe zwei Kinder, die sind schon erwachsen. Meine große Tochter, die hat inzwischen Psychologie fertig studiert, was auch super ist, weil sie jetzt quasi einen professionellen Blick auch hat, lustigerweise auf meine Erziehung. aber sagen wir es mal so, in Sachen Medienerziehung bin ich ganz offen. Ich habe, glaube ich, bei meinen großen beiden Kindern alles falsch gemacht, was man machen kann. Ich habe das Handy übergeben, ohne nachzudenken, was ich da tue. Und es war sogar noch schlimmer, ich war verblendet und dachte, weil ich so digitalaffin bin, dass ich Bescheid wüsste. Weil ich mich mit den Geräten auskenne, dachte ich irgendwie, und jeder mich seit 30 Jahren fragt, du, hilf mir mal mit dem Computer, dachte ich irgendwie, ich kenne mich da aus. Es war also einer der größten Irrtümer meines Lebens. Ich wusste nichts.
Ja, das erlebe ich manchmal auch bei Elternabenden. Also würde ich, dass da auch manchmal Eltern hinkommen und sagen, mein Mann kommt vorbei, weil er ist der IT-Fachmann, wo ich dachte, es hat mit IT nichts zu tun.
Richtig.
Ja. Genau. Ich halte das Buch ja gerade hier in den Händen. Das können ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Es sind 50.000 Lesezettel drin. Ich habe es innerhalb von 4 Tagen gelesen und ich fand es wirklich sehr ansprechend. Und das Coole ist, dass wir Eltern an die Hand genommen werden und du ja sehr, sehr viel erklärst, was einzelne Technologien vielleicht sind, was einzelne Apps bedeuten, was das mit den Kindern macht und was du sozusagen den Eltern empfiehlst. Und zwar nicht auf die Technik bezogen, sondern eben auf einer Metaebene, dass man dieses Buch einfach auch immer wieder in die Hand nehmen kann und nachlesen kann. Okay, ich brauche jetzt mal wieder Hilfe. Welche Empfehlung kannst du mir da geben? Und du erreichst ja auch durch deine Tätigkeit so viele Menschen. Und du schreibst ja auch in dem Buch zum Beispiel, dass es noch nicht so viele Statistiken gibt, die eine valide Auskunft darüber geben. Einerseits natürlich, welche Folgen ein zu starker Smartphone-Konsum mit sich bringen kann. Einfach deswegen, weil diese Phänomene noch zu jung sind. Und du erlebst über die letzten Jahre eine stete Veränderung in der Nutzung, als auch in dem Alter der Kinder, ab wann sie ein Smartphone bekommen. Was erlebst du genau? Wie oft heben die Kinder die Hand, wenn du sie fragst, ob sie schon mal Blut oder brutale Szenen im Internet gesehen haben? Du beschreibst das ja in deinem Buch sehr lebhaft. Und was die Kinder auch im Grundschulalter wohlgemerkt ja bei YouTube, bei TikTok erleben. Warum schauen sich die Kinder so etwas an und was macht das anschließend mit ihnen?
Ja, das ist ein Punkt ein Moment in vielen Grundschulworkshops, wo den Lehrkräften schlagartig klar wird, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Ich komme immer irgendwann auf den Punkt, weil ich schon weiß, was die Kinder antworten werden. Und ich weiß von vornherein, egal wo ich hinkomme, Ein Großteil aller Kinder mit eigenem Smartphone hat bereits Dinge im Internet gesehen, die so hart sind, dass die Eltern nicht mal wissen, dass es sie gibt. Und das beste Beispiel ist ganz einfach YouTube. YouTube ist natürlich die Videothek der Welt. Ja? Und es gibt dort einfach alles. Und wir haben da ein Phänomen vor uns, das ist, kann man erstmal gar nicht so richtig aus medienerzieherischer Sicht gar nicht richtig packen, weil es gibt natürlich die wertvollsten und pädagogisch tollsten Sachen und Lehrer geben Hausaufgaben auf mit YouTube-Videos und es gibt wundertolle Dinge, aber es gibt eben wie in allen großen Netzwerken auch sehr, sehr dunkle Ecken. Die sind aber nur ein Fingertipp weg. Das muss man auch ganz offen sagen. Also mir reichen zwei Buchstaben. Ja? Entweder I und T für It oder auf Deutsch S und schon sehe ich den ersten gruseligen Clown. Jetzt sind es in diesem Bereich und jetzt ist ja also um Halloween herum. Ja, ich muss sagen, ich mag Halloween nicht mehr, weil ich weiß, dass YouTube um Halloween herum Kindern Werbung zeigt für Halloween-Filme. Für Grusel, Horror, Schocker. Weil immer, wenn ich die Kinder frage, wer von euch hat schon mal alleine nur die Werbung für einen Horror, Schocker oder einen Horror- oder Gruselfilm ab 16 gesehen, heben alle Kinder die Hand. Da stimmt was nicht, weil die Erwachsenen sehen das nicht. Die sehen nicht das Gleiche. Und die kuriose Sache ist, nahezu alle großen sozialen Netzwerke spielen ja individualisiert auf Empfehlungsalgorithmen basierend ihre Videos aus. Und ich weiß, dass Erwachsene automatisch denken, ja, ich nutze ja auch YouTube, mein Kind wird auf YouTube so eine ähnliche Erfahrung haben wie ich. Das ist ein großer Irrtum.
Ja, das, was du sagst, ist auch nochmal ganz wichtig. Also viele Kinder sehen etwas, was sie gar nicht sehen wollen. Und manche nutzen das natürlich einfach aus, um härtere Sachen zu sehen. Du hast so einen 15-Punkte-Plan mal entwickelt in deinem Buch. Kannst du uns ein paar Sachen nennen, wie Eltern sich davor schützen können, dass so etwas passiert oder was sie tun können oder tun sollten?
Es muss von vornherein absolut klare Regeln geben. Und deshalb empfehle ich eine Website, die lustigerweise manche Eltern triggert.
Ja, die kenne ich, die Website.
Das Wort Vertrag drin vorkommt. Ja. Und das Wort Vertrag, da ist bei manchen Eltern, was? Ich brauche doch keine juristischen Abmachungen bei meinen Kindern, um Gottes Willen. Ja. Trotzdem, es gibt eine Website, die heißt mediennutzungsvertrag.de. Und da, finde ich, kann man Folgendes machen. Und ich habe das auch selbst schon mehrfach getan. Man kann da in die Smartphone-Abteilung gehen. Da geht es um alle Medien. Aber für mich das mit Abstand Wichtigste ist das Smartphone, weil es ja auch einen Großteil der Internetnutzung ausmacht und kann sich dort per Drag and Drop einfach mal als Eltern ein paar Regeln aussuchen, die einem gefallen, die sich vernünftig anhören, auf ein Dokument rüberziehen. So, und dann kriege ich erstmal ein Gefühl dafür, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Regeln? Weil ein Smartphone ist von seiner Natur her eines der komplexesten Geräte der Welt, weil es gibt Millionen Apps und mit jeder App verändert sich der Charakter des Geräts. Das heißt, im Prinzip sollten wir erstmal grundsätzlich, wie im Straßenverkehr auch, jüngeren Kindern etwas weniger erlauben. Und je älter sie werden, desto mehr können wir dann Freiheiten erlauben, weil dann auch die Verantwortung ersteigt. Wer seinem Kind ein Smartphone gibt einfach so und sagt viel Spaß, der hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht, weil er wird kurz später feststellen, oh Mann, da gibt es Sachen, die sind ja gar nicht für Kinder und die muss ich meinem Kind jetzt verbieten. Und da wird das Kind aber sagen, Papa, warum verbietest du mir was mit 12, was ich mit 10 schon durfte? Erstens, alle dürfen das, nur ich nicht, was nicht stimmt, aber das kann man mal sagen. Und zweitens, wie soll man sagen, meine Noten sind doch gut.
Ja.
Und dann kämpft
ja, richtig.
5 Jahre bergauf. Und wenn man am Anfang, und der Anfang, wann der sein sollte, da können wir auch noch drüber reden, aber wenn man am Anfang eher viele Regeln hat und die dann jedes Jahr lockert, und zwar, ich würde vorschlagen, jedes Jahr zum Schulbeginn. Dann diskutiere ich nämlich 5 Jahre bergab, weil mein Kind kommt zu mir und möchte etwas mehr dürfen im nächsten Jahr. Und das genehmige ich auch dann altersgemäß. Ja? Und dann ist das Kind in zweierlei Hinsicht auch zufrieden, normalerweise. Erstens, weil es weiß, dass es einen Elternteil hat, das sich dafür interessiert, das sich einigermaßen auskennt, weil es hat sich Gedanken gemacht, über welche Regeln sind wichtig und welche nicht. Und dann ist es auch was ganz anderes, weil die Eltern von vornherein als jemand erscheinen, die ganze Thematik überhaupt ernst nehmen und sich eben Gedanken machen, sich da hinsetzen. Und ich empfehle ernsthaft, liebe Eltern, einen Tag, einen ganzen Tag zu zweit, wenn man zu zweit erzieht, sich dahinzusetzen und einfach mal zu diskutieren untereinander, was wollen wir als Eltern denn? Weil man wird schnell merken, oh Mann, ist das komplex. Ich will ja gar nichts vergessen. Und alle Regeln, die da sind, die sind ja da, weil sie ständig gebrochen werden. Sonst wären sie da nicht. Das heißt, da sollte man sich wirklich einen Tag Gedanken machen und am zweiten Tag könnte man dann wunderbar auch, wenn man sozusagen seine Regel gefunden hat, kann man das Kind auch gerne dazu holen, alles durchsprechen. Und bei manchen eben wird das Kind sagen, Papa, das ist für Dreijährige, das hätte ich eh nie gemacht. Dann sagt man, ja gut, okay, nur dass wir mal darüber gesprochen haben, wir zwei, dass das eben nicht passiert, weil das steht nicht ohne Grund da. Okay. Und bei manchen wird auch das Kind sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wusste ich ja gar nicht. Ach so, okay. Und das sehr Gute daran ist, es gibt auch viele Regeln für die Eltern. Das steht da auch drin. Ja? Man kann zum Beispiel, man kann drüber ziehen, ich reiße meinem Kind den Controller nicht aus der Hand, sondern quasi schaffe es mit Worten, mein Kind zur Einhaltung seiner Zeiten.
Ja, oder lass das Kind mal den Level zu Ende spielen oder irgendwie so etwas.
Genau, ne? Ich achte inhaltliche Grenzen eher als zeitliche. Sowas kann man da auch wunderbar mit aufnehmen, damit die Kinder merken, aha, das ist hier nicht jetzt so ein paar Ordre Mufti, sondern das ist auf Gegenseitigkeit und meine Eltern sind auch bemüht, sich an Regeln zu halten, was mir wiederum sagt als Kind, die haben sich da Gedanken gemacht und das ist das Wichtigste. Und dann kann man das ausdrucken und alle unterschreiben feierlich und das gilt dann wieder ein Jahr.
Ich finde das super. Dieser Mediennutzungsvertrag, erstmal, wie du schon sagtest, er gibt viele Ideen. Ich kann mir den customizen, also ich kann mir den zusammenklicken, das, was ich gerade haben will und ähnliches. Ich höre die Wünsche des Kindes und dann unterschreiben wir gemeinsam. Und das Schöne ist ja, wir machen ja häufig auch in den Schulen dann noch zusätzlich, wir gehen so ein paar Regeln durch. Wir haben ja ein Spiel entwickelt, das nennt sich Abgemacht und da kann man sozusagen diese Regeln auch nochmal erspielen. Das ist so eine Art Memory-Spiel, ist eben genauso für die Kinder und die Eltern, wo die Kinder halt gerade ein Smartphone bekommen, dass man da die wichtigsten Regeln nochmal erspielen kann, die packt man mit auf diesen Mediennutzungsvertrag und dann geben wir den Eltern auch immer wieder mit und wenn das Kind sich an die Regeln hält, dann darf es auch ruhig belohnt werden. Also wenn es sozusagen verstanden hat, okay, Datensparsamkeit, Nickname bei Spielen, ich gebe keine persönlichen Informationen preis, ich chatte nicht mit fremden Leuten und. Wenn das Kind das wirklich verstanden hat und auch lebt, darf man den Raum ruhig größer machen. Ne? Was weiß ich, dann vielleicht mal bestimmte Spiele mehr zulassen oder an andere Nutzungszeiten oder ähnliches. Wenn man sehen kann und auch prüfen kann, dass das Kind sozusagen da wirklich Sachen übernommen hat. Das finde ich super. Ne? Also mediennutzungsvertrag.de, hervorragende Plattform. Da kann man viele Sachen schon mal wieder erlesen. Super.
Es ist eine derartige, auch übrigens Zeitersparnis, weil ich glaube, jede Minute, die man auf mediennutzungsvertrag.de verbringt, spart man sich hundert- und tausendmal in nervigen Diskussionen mit seinen Teenager-alten Nachwuchs später. Das ist einfach Gold wert, wenn alle wissen, woran man ist. Und sowas ist super, super richtig und wichtig. Und den Eltern wird dann erstmal klar, da bin ich ja froh, dass ich das noch irgendwie rechtzeitig erfahren habe, weil hätte ich es gewusst, dass das zu regeln ist, hätte ich es natürlich geregelt, aber ich habe es ja nicht gewusst. Ja. Weil wir hatten, wie gesagt, unsere Eltern haben dieses Gespräch mit uns ja nie führen müssen. Deshalb kennen wir das nicht aus eigener Erfahrung. Und eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz, ganz wirklich hervorragend. Sollte man ausprobieren.
Was ich noch ganz gern von dir wissen würde, ist, du hast jetzt ja eben schon ein paar Sachen erzählt, was Kinder so zum Beispiel bei YouTube sehen oder ähnliches. Jetzt gibt es ja noch weitere Gefahren. Was erlebst du noch, was die Kinder vielleicht so an negativen Erfahrungen machen und worüber sie sich wahrscheinlich auch gar nicht trauen zu sprechen vielleicht? Was kommt da vor?
Ja, für Einzelpersonen noch gefährlicher ist natürlich die Kamera.
Ja. Okay.
Das klingt erstmal überraschend, aber Kinder machen Schmarrn. Und Kinder haben jetzt eine Kamera. Und ich könnte auf die Idee kommen, aus Spaß oder als Liebesbeweis oder als Mutprobe Teile meines Körpers zu fotografieren, die nicht bedeckt sind. Und dann könnte ich aus Spaß das weiterschicken. Oder jemand anderen fotografieren und das weiterschicken und mit einem entsprechenden Untertitel, der vielleicht nicht immer besonders nett ist. Eltern ist nicht im Ansatz klar, dass man ein Kind, dessen Fotos oder Videos im Internet, also beziehungsweise muss man gar nicht groß sagen, im Internet, sondern halt in den Klassenchats zirkuliert, bis auf die Knochen sich blamiert, sich in einer Weise bloßgestellt fühlt, die es bei uns nicht gab. Das wäre so in etwa, wie wenn man uns nackt durch den Schulhof getrieben hätte.
Ja. Oder ein Foto am schwarzen Brett hängt oder so.
Ja, das ist nie passiert. Ja. Keiner von uns wurde nackt durch den Schulhof getrieben. Und wäre das passiert, wir hätten schwerste Folgen dazu gehen. Wir hätten, aber das passiert, da kann man gar nicht unterschätzen, es passiert an nahezu jeder Schule früher oder später mal. Ja? Ganz viele Schulleitungen sagen, das ist eines der größten Probleme, dass Kinder sich selbst oder andere heimlich fotografieren und dann Bilder losschicken. Und darüber müssen wir auch proaktiv vorher reden. Sexting ist einer der Begriffe, die da eben so erfunden worden sind. Also eine Mischung aus Sex und Texting. Das heißt, wenn ich mich entweder in überaus sexualisierter Pose darstelle oder, so wie ich es bei den Kindern formuliere, Körperteile fotografiere, die ich im Schwimmbad nicht sehe. Das versteht dann auch jeder und es ist trotzdem eine grundschulkompatible Formulierung.
Ja, und da spielen ja ganz viele Facetten mit rein. Also es ist ja einmal dann Erzeugen von Kinder- und Jugendpornografischem Material. Das ist das eine. Ja. Dann kommt noch hinzu bei dem Sexting-Thema, das ist ja manchmal auch gewollt. Ne? Das ist zum Beispiel auch, kann es ja auch, oder wird es ja auch genutzt, Austausch intimer Bilder zwischen einem Paar. Und dann landen trotzdem diese Bilder ja auf dem Smartphone der anderen Person. Und gegebenenfalls auch noch weiter im Internet. Und das ist natürlich auch total gefährlich, was dann da eben passieren kann. Also es ist gar nicht manchmal immer ungewollt und ungefragt, sondern manchmal eben auch gewollt. Und das ist so, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, wie viele Bilder da wahrscheinlich kursieren werden.
Genau. Und was viele wirklich gar nicht glauben wollen, das passiert sogar in Grundschulen teilweise. Also bevor irgendwie Sexualität eigentlich eine wichtige Rolle spielt, die Kinder kommen sehr früh mit Pornografie in Berührung. Also das dauert nicht lange. So, und natürlich sind die erstmal irritiert und die meisten wollen das auch überhaupt gar nicht sehen und schauen nicht hin. Aber dass Kinder neugierig sind, ist völlig normal. Und leider gibt es in letzter Zeit jetzt auch noch einen Haufen von sogenannten Deep Nudes, Schrägstrich Nudifying Apps, Schrägstrich oder Undress Apps, ganz einfach. Gibt es 40, 50 Stück von, Tendenz wachsend. Und mit solchen Apps kann ich jede Person fotografieren oder ein Bild aus dem Internet mir runterladen, zum Beispiel ein Bild einer Lehrkraft. Und dann drücke ich auf einen Knopf und dann rechnet die KI mir einen komplett nackten Körper aus und das ist dann lustig im Klassenchat. Schaut mal, die Frau sowieso, haha.
Ja, und da kommen ja noch andere Sachen dazu, noch etwas wie Cybermobbing. Dann hast du plötzlich sexualisierte Gewalt, weil du Nacktbilder nicht erwachsener Personen erstellt hast und vertreibst und ähnliches. Und das ist halt ein weites Feld, wo viele Eltern gar keine Vermutung überhaupt haben, dass so etwas existiert. Deswegen an manchen Stellen, was ich immer noch mitgebe, zumindest, dass man so ein paar Schäden vielleicht verhindern kann, wenn jetzt Jugendliche intime Bilder untereinander austauschen, weil sie vielleicht in einer Beziehung sind oder sich vielleicht präsentieren wollen, dass man immer darauf achtet, dass Eltern die Gespräche mit ihren Kindern führen und zumindest sagen, wenn sie es nicht verhindern können und auch nicht natürlich nicht verbieten wollen, dass die Jugendlichen darauf achten, dass sie eben kein Gesicht zeigen, dass sie keine Körpermerkmale zeigen, dass sie keine Tattoos zeigen. Das wird bei manchen dann schon schwierig vielleicht, aber dass sie darauf achten, dass sie im Internet nicht identifizierbar sind. Ne? Und das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Absolut, das ist auch meine Maxime bei den Großen.
Ja.
Bei den Großen. Bei den Kleinen sage ich Folgendes. Hey, hör zu, wann immer ihr ein Bild habt, wo ihr denkt, wow, das ist jetzt vielleicht dann doch irgendwie zu sexy. Allein bei dem Wort sexy lachen die schon. Oder da gibt es große Diskussionen. Ja? Und dann sage ich, okay, dann macht den Oma-Test. Da schauen alle, was Oma-Test? Dann sage ich, ja, genau. Wer von euch hat eine Oma, der gerne mag? Da melden sich fast alle immer. Ja? Dann sage ich, so, jetzt pass auf, stellt euch mal vor, ihr habt so ein Bild von euch. Würdet ihr das mit gutem Gewissen eurer Oma zeigen? Und dann rufen die Kinder schon, nein, nein. Da sage ich, okay, wenn nicht, dann löschen. Und wenn ihr sagt, doch, mit diesem Foto oder Video wäre meine Oma cool, ausnahmsweise, dann macht noch einen zweiten Test und den nenne ich den Schulhoftest. Stellt euch vor, in der großen Pause, an der großen Wand, mit dem dicksten Beamer der Schule, an die Wand projiziert, dieses krasse Foto oder Video. Und die gesamte Schule kann es sehen. Alle Schüler und Schüler und alle Lehrer. Und wenn ihr damit das leiseste Problem habt, bitte löschen. Dann rufen die auch sofort, löschen, löschen. Dann sagen, okay, löschen. So, und wenn es beide Tests besteht, dann könnt ihr eure Eltern fragen, ob ihr es posten dürft. Das sage ich dann am Schluss für alle nochmal, was? Unsere Eltern, was? Jetzt, aber okay. Aber den Spaß mache ich mir dann, ja. Aber im Prinzip, ich möchte, dass die Kinder eben nachdenken. Und es ist ja oft so, es gibt ja auch den ganz einfachen Tipp, denk lieber nochmal nach. Viel Schmarrn passiert ja auch einfach quasi aus der Hüfte geschossen. Und natürlich, du hast recht, es lässt sich nicht verhindern. Bei den Großen, es kommt vor, es erwachsen machen es auch. Technische Möglichkeiten werden genutzt für alle möglichen Zwecke, die uns eben im Leben einfallen. Und bei den Großen sagen wir auch ohne Gesicht.
Daniel, ich sehe, wir haben hier ganz viele Themen, über die wir noch sprechen müssen, die in deinem Buch
Gerne.
aufgeführt sind. Ich glaube, das schaffen wir alles gar nicht. Ich glaube, wir müssen viele Podcasts noch
Ich komme gerne wieder.
nachmachen,
Ja,
wo
klar.
wir halt über bestimmte Themen halt einfach nochmal sprechen müssen, wo wir halt in die Tiefe gehen können. Ich habe noch eine wichtige Frage, weil wir das auch in der letzten Podcast-Episode mit Verena besprochen hatten, und zwar der smarte Startup 14. Ich hatte es am Anfang erwähnt, ist eine Empfehlung, dass eben Kinder erst ab 14 richtig mit einem Smartphone starten und ab 16 am besten erst mit sozialen Netzwerken und Ähnliches. Wie ist denn deine Haltung dazu? Siehst du das ähnlich? Unterstützt du das oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nein, also grundsätzlich unterstütze ich das. Allerdings muss ich sagen, es ist für mich fast schon illusorisch weit oben angesetzt. Also ich habe manchmal, denke ich mir, wenn ich Eltern mit sowas konfrontiere, ob die dann gleich, das ist ja weltfremd. Ob ich dann mehr bewirke mit quasi niedrigeren Zahlen. Trotzdem, in einer idealen Welt würde ich meinem Sohn auch ein Smartphone mit 14 geben und Social Media ab 16. Das ist die ideale Welt. Ich glaube, damit wir da hinkommen, das schaffen wir nur zusammen. Eltern, die sozusagen wissen, dass sie ihr Kind in eine Klasse schicken, wo in einer rosaroten Welt auch kein anderes Kind privat ein Smartphone hat, die tun das mit gutem Gewissen länger auch eben nicht übergeben. Und deshalb halte ich sehr, sehr viel von sogenannten smartphonefreien Klassen. Die können Schulen anbieten. Das ist zurzeit ein Gespräch, was ich mit jeder Schulleitung führe und sage: Hören Sie, wollen Sie nicht nächstes Jahr bei der Einschreibung ein kleines Kreuzchen machen? Ich wäre interessiert an der Bildung einer smartphonefreien Klasse und würde mich dazu bereit erklären, meinem Kind im laufenden Schuljahr kein privates Smartphone zu übergeben. Wenn, solange alle anderen Eltern dieser Klasse eben genau das Gleiche tun. Das heißt, das hat nichts mit Verbot zu tun, sondern das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung der Eltern. Die brauchen wir gesellschaftlich, weil ich glaube nicht, dass wir es mit irgendwie Gesetzen da hinkriegen, dass wir sagen, ja, wir machen Gesetz Smartphone ab 14, so wie Bier trinken. Bei Smartphones ist es tatsächlich so, ich glaube, weil ich eben weiß, dass die Mehrheit der Eltern immer noch nicht bereit ist, sich mit der ganzen Thematik Medienerziehung überhaupt vernünftig auseinanderzusetzen, schützen wir Kinder mit dieser Forderung. Deshalb unterstütze ich sie auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, mein eigener Sohn hat etwas früher eins bekommen, weil ich ihn nicht vom Sozialleben der Schule ausschließen wollte. Ich habe es aber so gut vorbereitet, wie ich kann. Mit Mediennutzungsvertrag, mit hergeliehen statt hergeschenkt im ersten Jahr, mit ganz genau definierten Zeiten, mit allem, was ich aus meinem Beruf glücklicherweise mit nach Hause bringen kann an nützlichen Infos. Und aber grundsätzlich, also bin ich, wie gesagt, ich glaube, wir schaffen es nur im Kollektiv. Deshalb müssen wir gesellschaftlich eine Awareness erreichen, dass es sinnvoll ist. Und weil es mit Verboten nicht gehen wird, werden wir es einfach erreichen müssen, dass Eltern es wollen, dass sie wollen, dass ihr Kind erst später eins kriegt. Und vielleicht kann ich dazu mit dem Buch auch ein bisschen beitragen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Tanja, für deine Einschätzung. Ich teile
Sehr
die
gerne.
auch. Und ich glaube auch, dass wenn wir die Eltern motiviert bekommen, sich auch untereinander kurz zu schließen, Vereinbarungen zu treffen, dann kommen wir alle einen Schritt weiter. Das ist wirklich super.
Genau. Und da habe ich vielleicht noch einen letzten Tipp. Und der erste ist, nämlich, wenn man mit anderen Eltern redet, wann immer es geht, locker bleiben, mal Humor benutzen, weil wir wollen ja irgendwie, das soll nicht so bleischwer werden, da haben viele Eltern später keinen Bock. Und das zweite ist, am meisten oder am schnellsten breche ich das Eis, wenn ich einfach Fehler zugebe. Wenn ich so Sachen sage wie, ja, ich weiß es auch nicht so genau oder es hat sich geändert oder ich habe früher auch das anders gedacht, weil das ist was, wo andere Eltern sofort erkennen, aha, da ist jemand wirklich gesprächsbereit, weil den goldenen, alleinigen Weg der Medienerziehung, den gibt es nicht. Der ist auch für jede Familie ein bisschen anders. Und Hauptsache, wir kommen ins Gespräch. Und ja, das geht mit bisschen besonnener und bisschen lockerer, einfach am besten.
Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel, dass du heute bei uns hier im Studio bist und dass wir miteinander über dein Buch gesprochen haben. Und freue mich, wenn wir noch weitere Episoden planen können, wo du einfach dann vielleicht nochmal ins Detail gehst, weil ich glaube, es gibt so viel zu besprechen.
Such dir uns aus.
Ja, vielen, vielen Dank. Das mache ich. Da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bin total geflasht über die ganzen Themen, die wir gesprochen haben. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein paar lobende Sternchen da und hört bald wieder rein. Daniel, dir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke, dass du da warst.
Super, gern geschehen. Ich komme gerne wieder.
Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bis dahin, euer Hanno.